Allerdings Tourismusmodell für interessierte Medien. Einige Facetten hatten wir auch schon. Ich habe meinen Vortrag so gegliedert, dass ich erstmal die abstrakte Sicht auf die Wertschöpfungsstrukturen legen möchte. Ich zitiere dabei eigentlich aus alten Lehrbüchern, nämlich die von vor über 10 Jahren die multimediale Wertschöpfungskette sozusagen konzeptualisiert haben. Und das möchte ich kurz einführen, weil ich auf dieses Bild immer wieder rekurrieren werde. Ich habe dann nur einen ganz kurzen Aspekt über Lösformen. Da werde ich nur ein, zwei Aussagen zu treffen. Also wer jetzt die Erwartungshaltung hat, dass ich jetzt hier so 10 Multimillion-Dollar-Geschäftsideen abliefere, den werde ich wahrscheinlich enttäuschen. Ist mir nicht bekannt, wenn sie mir bekannt wären, wäre ich wahrscheinlich jetzt auch nicht hier, sondern direkt bei der Umsetzung dieser Ideen. Die Aussage, die sich hier nur verbindet, ist, dass es gar nicht so viele Lösformen gibt. Und die wenigen, die wir haben, haben wir gerade gehört, da gibt es auch die ein oder anderen Probleme. Das werde ich hier kurz ausführen. Da kommen hier auch einige Beispiele, sehr zeitgeistige Dinge, wie diese Multimedia-Märkte im Umbruch sind. Einiges haben wir auch schon gesehen. Da vervollständige ich noch ein bisschen, beziehungsweise ergänze. Vervollständig ist übertrieben, weil es hier fast, wir hatten es auch gesagt, beschäftigt, hier im Monats- und Wochen- und Tagesniveau sich hier die Neuigkeiten überschlagen. Aber ich werde versuchen, ein bisschen zu aggregieren und auch vielleicht vorsichtige Bewertung zu bilden. Der Schwerpunkt wird dann sein in 4 Thesen, die durchaus zur Diskussion gedacht sind, die durchaus kontrovers sind und vielleicht auch provokativ sind. Ich werde vielleicht an einer Stelle auch wieder ein bisschen zurückrudern, aber um den Punkt zu machen, möchte ich dann doch etwas sozusagen pointiert ausführen. Innovation Top of Content These im Vorfeld, ich hatte den Vortrag nicht auch diskutiert, da kam auch auf, ob wir nicht vielleicht etwas sagen sollten, Innovation instead of Content. Das ist nicht interessant, wenn wir hier über eine Branche reden, die sehr Content getrieben ist und jetzt sagen wir praktisch, die eigene Innovation, die ist jenseits des Contents, ich werde dazu ausführen. Dann die Nicht-Sichtbarkeits-Paradox-These, wenn ich kurz akzentuiere, dann vielleicht der Grund hat, dass der Teil Content ist nicht mehr King. Und dann Hoheit und Endgeräte. Einige Facetten haben wir schon einleitend gehört und ich werde versuchen, ein bisschen den Blickwinkel zu verschieben. Wiederum vor dem Hintergrund dieser multimedialen Wertschöpfungskette, welche Bewegungen dort meines Erachtens derzeit auszumachen sind. Und wo vielleicht die Musik derzeit oder zukünftig spielen wird. Und vielleicht ist dann noch genug Diskussionsstoff da, um dann auch den Teil am Nachmittag zu bestücken oder zumindest hier ein bisschen Illustration geliefert zu haben, ob daraus auch irgendwelche medienpolitischen Implikationen erwachsen. Das war so der Kanon. Sie kennen vielleicht so ähnliche Bilder. Man gerade in der Wissenschaftslehre, in der Industrieökonomik versucht man, Branchen und Unternehmen zu verstehen anhand ihrer Wertschöpfungskette. Also wo wird eigentlich Wert betrieben? Und das Interessante, was man in den letzten 10, 20, 30 Jahren beobachten kann, ist, dass diese ehemals relativ getrennten, getrennt agierenden Wertschöpfungsketten in einzelnen Branchen, etwa in der Medienbranche, Telekommunikationsbranche, Informationstechnologiebranche, wenn wir jetzt hier noch Endgeräte oder Consumer Electronics Branche heranziehen, dann hätten wir auch die Timing-Branchen hier auch schon zusammengesetzt. Diese ehemals relativ nebenläufigen Wertschöpfungsketten werden sozusagen aufgespalten, neu drapiert und werden zu einer, wie man das so unter anderem sagt, das hier rechts sehen, zu einer multimedialen Wertschöpfungskette zusammengeführt. Und man kann es jetzt von zwei Richtungen lesen. Kommt ja einfach ungefähr, dass man hier noch mit Endgeräten hier anfangen kann, aber klassisch liest man die eigentlich von unten nach oben, dass man sagt, klar, dieser ganze Bereich ist inhaltsgetrieben. Und das ist eigentlich, ja, eigentlich selbstverständlich. Ohne Content können wir eigentlich die ganze Veranstaltung lassen. Insofern macht vielleicht auch diese These, die ich vielleicht noch bringen werde, Content ist nicht mehr King, vielleicht etwas verwundert. Und wenn man den Inhalt hat, der produziert wird, der eingekauft wird, der eben klassisch erstellt wird, ist erstmal unabhängig von den Ausspielwegen, der muss natürlich in irgendeiner Form, wenn man spricht von Packaging, irgendwie aggregiert werden, gebündelt werden, tarifiert werden, er muss das praktisch in ein appetitliches Produkt überführt werden, irgendwie verteilt werden über terrestrische Systeme oder über das Internet, wie auch immer. Und dann kann man vielleicht auch zusammenfassen, das ist in einer alten Darstellung relativ stark getrennt, diese Aspekte der Mehrwerte oder Neurodeutsch, Value-Added Services, VAS, eben alles, was sozusagen man auch braucht, um diese Inhalte, ja, um die in denen zu navigieren, um sie bezahlen zu können, um einen Überblick zu bekommen und dergleichen, mehr Empfehlungen dergleichen. Ich werde dazu auch einige Beispiele bringen. Und dann haben wir natürlich irgendwelche Screens, könnte man auch sagen, Schnittstellen zu den Rezipienten, zum Kunden, zum Consumer, in dem welcher Färbung man das ausdrücken möchte. Und dann haben wir die Reputation auf den Kunden obendrauf malen, der dafür zahlt letztendlich. Das ist so eine klassische multimediale Wertschöpfungskette und das ist auch eine sehr leistungsfähige Sichtweise, um Veränderungen in der Medienbranche auch zu verorten und auch sozusagen so eine Rekonfiguration dieser Wertschöpfungskette auch zu beschreiben. Hier nochmal das Ganze praktisch gedreht, aber nochmal Inhalte, Packaging, Übertragung, Navigation oder andere Mehrwertdienste, Endgeräte, dann die eigentliche Leistung, die man ausspielt. Und der Kunde, könnte natürlich jetzt auch etwas vielleicht neutral auch vom Rezipienten sprechen, der genießt dann die Inhalte und zahlt in gewisser Form dafür, direkt oder indirekt. Das werden wir gleich sehen, wenn wir die Losform reden. Dieses Bild werde ich an verschiedenen Stellen jetzt immer wieder aufgreifen, ist sozusagen die Sortierung der Gedankenwelt. Die Erlösformen, und das ist natürlich eng an dem Thema, an dem man natürlich immer gefangen ist, wenn man das also Monate vorher schon diskutiert, muss ich natürlich in ein, zwei Folien auflegen. Aber ich will jetzt gar nicht in diese ganzen Strukturierungen reingehen. In unserer Veranstaltung der Economic Business haben wir dazu 8, 9 Folien, wie man diese Erlösform sortieren kann. Das ist aber jetzt hier eine unnötige Fleißaufgabe. Es gibt direkte und indirekte Formen. Sie sehen es hier, man kann nutzungsabhängig und unabhängig auch hier entsprechend Erlöse abrechnen. Und die eigentliche Aussage, die ich hier treffen möchte, ist die, es gibt nicht so viele Erlösformen. Wenn wir das jetzt so sammeln würden, ich mache das immer in der Veranstaltung, in der Lehrveranstaltung, dann kommen wir auf zwar viele Spielarten, wenn wir es ein bisschen aggregieren, dann sind es 3, 4, 5 Erlösformen. Mehr ist es nicht. Man könnte es sogar noch weiter verdichten und sagen, es gibt Kernleistung, das ist eigentlich der Content oder vielleicht auch bestimmte Mehrwertdienste. Und dann gibt es diverse Nebenleistungen, die ich eben als Programmanbieter bringen kann, also sei es über Werbung oder dass ich vielleicht irgendwas noch verkaufe und dadurch eine Kommission bekomme. Mehr ist es eigentlich nicht. Also insofern, ja, was jetzt eine gute oder schlechte Nachricht ist, nur es sind nun mal ganz wenige Formen und wenn es dann auch noch hakt bei der einen oder anderen Form, Probleme habt ihr, wäre das jetzt das Modell vernünftig am Markt zu platzieren oder man bekommt die Abonnenten nicht, dann bleiben eben gar nicht so viele Refinanzierungsmöglichkeiten. Das sollte man ein bisschen im Auge behalten. Das soll uns austragen, weniger Erlösformen. Jetzt übertragen wir auch diese Wertschöpfungskette und einige Beobachtungen, die in der Literatur, in der Praxis, in der auch in der akademischen Literatur diskutiert werden, nur so ein paar, das ist keine abschließende Liste, aber das sind so die Dinge, die, denke ich, ins Auge stechen, wenn man sich mit dieser Materie befasst. Wie verändern sich diese Bewegtbildmärkte und das Fernsehen tatsächlich im Auslaufmodell? Ich habe hier vor dem Vortrag hier zufällig ein Buch gefunden, Auslaufmodell Fernsehen. Das ist ein Fragezeichen dahinter, das ist noch keine abschließende Aussage. Und wir werden sehen, dass da dieses vielleicht Fernsehen, wenn man hier dieses alte Gerät sieht, das ist sicherlich ein Auslaufmodell, aber die Wertschöpfung in dem Bewegtbildmarkt, die ist sicherlich hochaktuell. Eine Tendenz, die man beobachten kann, ist, dass der Wettbewerb um Aufmerksamkeit sozusagen nicht nur auf Ebene von Programmen funktioniert, also ein Fußballspiel gegen den Tatort und dergleichen, sondern eben hier auch weitere Wettbewerbssituationen auftreten, etwa über verschiedene Ausspielwege. Wir hatten ja einiges von Herrn Sestik schon dazu gehört. Und dass eben auch die Frage besteht, auf die ich noch eingehen werde, wer hat denn die Hoheit über diese Verteilwege? Also im Sinne von dem, der vielleicht den Content hat, der sozusagen pushmäßig versucht, den Rezipienten zu erreichen, oder umgekehrt derjenige, der relativ nah vielleicht am Kunden oder Rezipienten ist, wie der praktisch diese Wege womöglich auch filtert und diese Zugangswege von Kundenseite auch beherrscht. Wir haben eine enorme Content-Verfügbarkeit. Ich möchte hier keine Qualitätsdebatte anstimmen, es geht erstmal nur um die schiere, bloße Menge. Ich habe vielleicht dazu noch ein paar Zahlen. Dutzende von Programmanbietern, auch teilweise neue Marktspieler, verdingen sich hier mit entsprechenden Auswahlmengen an Filmen. Und gleichzeitig auch, das heißt ja nicht so, dass wir jetzt unendlich Content haben und wir vielleicht eine enorme Qualitätserosion und Content vielleicht nicht mehr so die Rolle spielt, einfach weil sie quasi ubiquitär ist, wenn man in dieser beliebigen Abstraktion bleibt, sondern Content ist nach wie vor eine wertvolle Ressource. Und wer das verfolgt hat, gerade der Tagespresse, ich werde auf Google TV gleich noch eingehen, die großen USA, die sind schon auf dem Rückzug, die wollen das nicht.
die wollen eben nicht mit Google TV koalieren. Fox hat gerade dieser Tage noch einen Rückzug gemacht. Und das könnte eben bedeuten, dass wenn sie jetzt in den USA, vor dem Hintergrund ist das auch, wenn sie jetzt hier ein Hybrid-TV haben, eben mit einer Google-TV, sozusagen Navigationsseite, dann werden womöglich die Inhalte von ABC, die da alle stehen, nicht gelistet oder indiziert oder verortet oder empfohlen, die sind praktisch nicht da. Das ist für USA momentan undramatisch, weil sie stellen einfach das Google-TV ab in ihrem normalen Satelliten oder in ihren kabelgebundenen Provider und da haben sie natürlich alle Programme noch. Aber ich will ja doch den Punkt raus, dass also hier schon durchaus contentbezogen sehr genau nachgedacht wird, mit wem man hier koordiniert und wie man eben auch Wertschöpfung betreibt. Wir haben das Phänomen des großen Internetmarken einige Wochen schon benannt, sich hier auch in dieser Wertschöpfung positionieren. YouTube will die größte Sendeanstalt der Welt werden. Ich glaube, größere Ambitionen kann man nicht haben. Oder auch Google, Vorherrschaft im Web-Advertising, wo die ja hier, den man rechnet, 60, 70, 80, 90% Marktanteil haben, wollen eben diesen Werbemarkt auch für sich entdecken. Das spricht ein Bewegtbild-Werbemarkt, soll auch ausgebaut werden, wesentlicher Marktspieler. Fernsehanstalten, auch das aus Marketing-Gesichtspunkt sehr interessant, ein völliger Umbau von linearer Programmanbieterstruktur hin zu einer womöglich stärker markengetriebenen Selbstverständnis. Wir hatten gerade die vielen Ausspielwege, die verschiedenen Endgeräte, die verschiedenen Screens gesehen und überall möchte man präsent sein. Ich werde gleich dazu noch ein paar Illustrationen bringen, dass es vielleicht in dem Meer der Logos gar nicht mehr so einfach wird, eben durchaus dominante Rolle zu spielen. Fernsehgeräthersteller integrieren Internetangebote, dazu führe ich gleich noch Details aus und dann auch noch hier erstmal eine Statistik nur. Wenn wir in verschiedenen Generationen hineinsehen, dann werden diese neuen Wege, internetbasiert, Bewegtbild auch zu wahrzunehmen, vor allem hier, und das hoffe ich mich hier nur beschränken, hier vor allem von den Jungen enorm stark wahrgenommen. Und praktisch alle haben Erfahrungen der Jungen, die 9 bis 14 Jahre, da rufen ihre Internet-TV-Sendungen nach. Das wird also in einer gewohnten Weise. Und vielleicht ist auch teilweise dann der klassische Fernsehapparat im Wohnzimmer auch vielleicht gar nicht mehr die Schnittstelle, über die das alles funktioniert. Aber dazu machen. Auf allen Herstellungsstufen haben wir diesen Umbruch. Auch jetzt wieder akzentuiert: Inhalte, Packaging, Übertragung, Mehrwertdienste, Endgeräte. Ich werde jetzt nicht alle Beispiele hier ausführen, für den Rahmen sprengen. Das sind Logos von teils altbekannten, aber auch neuen Marktspielern. Ich will zwei, drei Facetten nur bringen und die dann auch etwas generalisieren, was es denn grundsätzlich heißt für diese Bewegtbildmärkte. Und dazu das Beispiel, an dem man nicht vorbeikommt, vielleicht können manche schon nicht mehr hören, aber das ist einfach ein wesentlicher Marktspieler und der bringt uns auch ein paar Indizien, wie vielleicht insgesamt der Markt taktet. Das ist nicht nur eine Darstellung von YouTube, sondern eben auch von einigen Facetten, auf die ich hier besonders eingehen möchte. Zum einen, was Content-Generierung angeht, hier more videos uploaded to YouTube in 60 days than all three major US networks create in 60 years. Das ist jetzt erstmal völlig offen, was das qualitätsmäßig bedeutet, aber rein vom Volumen eine enorme Zahl, die hier was an Content erstellt wird und dort über diese Plattformen dann auch ausgespielt wird. Hier 2 billion views a day. Dann auch, und das ist vielleicht auch eine Sache, die man beobachtet, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Viele haben auch so den, vielleicht den Eindruck, YouTube ist so die Plattform auch, wo diese ganzen verwackelten Handyvideos in schlechter Qualität eben da ausgespielt werden. Das mag sicherlich der Fall sein. Es gibt aber sehr viel Content auf dieser Plattform, auch im High-Definition-Format, auch von professionellen Content-Anbietern, die sich auch auf dieser Plattform bewegen. YouTube selber ist auch aktiv durch etwa Programme wie Everyone's a Reporter, auch sozusagen eine gewisse Semi-Professionalisierung zu begünstigen und hier auch Hilfestellung zu leisten, wie man selber eben nicht nur jetzt so ein kurzes Video einstellt, sondern vielleicht auch ernsthaften Lokaljournalismus womöglich betreibt und auch selber sich so sozusagen seinen kleinen Subsender auf dieser Plattform auch generiert. Was YouTube auch macht, ist, dass sie durch entsprechende geschickte Bündelung von Inhalten, ich sag mal, in gewisser Weise programmsenderähnliche Strukturen aufbaut, durch eine geschickte Bündelung des Contents, was auch schon auf der Plattform da ist,
Und das sind durchaus interessante Entwicklungen. Und hier noch zwei, drei Dinge. Finde ich ein ganz interessanter Satz. Also YouTube hat sehr viel in Funktionalität entwickelt, wie man diese Inhalte sortiert und findet und dergleichen mehr. Und YouTube selber behauptet, dass das der Erfolgstreiber war für noch mehr Videoausspielungen, also weniger jetzt die schiere Menge, sondern ich führe das hier darauf zurück auf bessere Suche und Entdeckung. Also ein Mehrwertdienst, sprich Navigation in diesen Informationsinhalten, wenn das aufgebessert wird, hat es scheinbar also hier erfolgstreibende Wirkung. Dann haben wir sehr viele HD-Content, wie gesagt, nicht nur diese kleinen verwackelten schlechten Partybilder. Und auch hier ein Aspekt des zunehmend diese Mobile Devices, die ganzen besseren Handys, vielleicht iPad, iPhone und andere Multifunktions-Devices, die eben in anderen Kontexten genutzt werden, sind eben auch eine durchaus ernstzunehmende Plattform für Ausspielung. Eine neue Entwicklung ist Google TV, wurde kurz auch erwähnt, ist in den USA gerade ein ganz heißes Thema, wird in Deutschland, Europa auch kommen, mit gewisser Verzögerung. Die Idee dabei ist eigentlich die, das sehen Sie hier aus der Google TV eigenen Werbung, zwei, drei Screenshots rausgezogen. Die eine Idee ist die, dass man jetzt nicht mehr sozusagen diesen Standard-Screen vor sich hat, sondern der wird angereichert durch weitere Funktionalitäten. Man macht sozusagen so eine Art Homepage oder Splash-Page, man macht den Fernseher an, man hat eben nicht den vorprogrammierten Programmplatz 1 von der Set-Top-Box oder von sonstigen von sonstiger Konfiguration, die man so herkennt, sondern man hat womöglich erstmal so ein Auswahlmenü. Das hat einige Implikationen, auf die ich noch eingehen werde. Erstmal die Charakterisierung hier von Google TV. Ein zweiter Schritt ist der, und das wird bei Insider diskutiert, vielleicht das, was Apple geschafft hat mit den Apps für iPhone, also sozusagen diese funktionale Anreicherung, Programme für ein Endgerät, könnte in Analogie vielleicht Google TV schaffen für den Fernsehbereich. Das ist also jetzt dritte Agentur oder vielleicht auch Sie, andere, wer auch immer, kleine Applikationen oder größere Applikationen schreibt, die in irgendeiner Weise einen Zusatznutzen bringen für das Fernseherlebnis. Und wir kennen das, wie gesagt, aus dem mobilen Bereich. Und Google ist jetzt, schickt sich alles zu tun. Es gibt andere Marktspieler, die machen das schon länger. Also Google ist da nicht der Erste. Yahoo hat schon vor Jahren versucht, mit Yahoo Connected TV, auch Apple TV versucht, hier entsprechende Schnittstellen aufzubauen. Es gibt also viele Marktspieler, die das schon seit einigen Jahren machen. Mit Google könnte jetzt allerdings auch so ein bisschen, dass Apple eben auch, gab auch schon Apps vor Apple, deswegen muss man den Zeitrechnung, kann man schon ein bisschen zurückgehen. Die Ideen gibt es schon länger. Aber es gibt immer jetzt zwei potente Marktspieler, die jetzt hier diese Innovationswende auch tatsächlich auch aufbauen können. Und da will ich nicht alles lesen. Ich will hier nur auf zwei Dinge raus. Nämlich zum einen, dass Google diese ganze Struktur so aufzieht, dass sie sagt, wir machen das an bestimmten Stellen offen. Wir versuchen das Kreativpotenzial von außen einzusammeln. Das ist schon mal ein ganz anderes Mindset, als was man vielleicht früher kennt, wenn man ein paar Jahre oder Jahrzehnte zurückgeht, wo wir an sehr geschlossenen Wertschöpfungsstrukturen denken, sehr gekapselt. Und hier versucht man ganz bewusst sozusagen Schnittstellen aufzuhalten und Kreativpotenzial von Dritten auch einzufangen. Anyone will be able to build applications. Und das zweite Aussage ist die, das finde ich tatsächlich auch cool, wie es hier steht. The coolest thing about Google TV is that we don't even know what the coolest thing about it will be. Das heißt, das Ergebnis offen. Es kann sein, dass in zwei, drei Jahren diese ganze App-Geschichte, dieser ganze Fernsehbereich, dieses ganze User-Model, was sich vielleicht verändern wird, dass es eben nicht mehr Couch-Potato ist, sondern relativ agiler, teilinteraktiver Fernsehkonsument, da gibt es den gar nicht, dann mag das alles gleich wieder absterben. Oder es gibt irre gute Apps, die vielleicht sogar Verwendungsweisen verändern werden und es gibt Funktionalitäten, die wir mutieren. Ähnlich wie bei den Apps hier, bei Apple oder anderen Firmen, auf einmal gibt es hier 100.000 Apps, wahrscheinlich sind 90% Schrott, aber in ein paar sind die Schrott, die mögen auch was verändern. Und es ist eben jetzt hier nicht ein dogmatischer Anspruch zu sagen, wir krempeln alles um, sondern wir versuchen diese Innovation, diesen Kreativprozess einfach zu ermöglichen. Mal schauen, was rauskommt. Das finde ich eine ganz interessante auch Geisteshaltung, einfach mal auszuprobieren und sicher Google auch den Atem natürlich und die Finanzkraft, auch sich dieses Spielwesen auch zu erlauben. Wenn wir jetzt versuchen, ein bisschen das noch weiter zu akzentuieren, dann habe ich das mal versucht in so vier Thesen.
die jetzt letztendlich das alles so ein bisschen zusammenführen, was ich hier angerissen habe. Die eine These ist die, klar, das gerade gestehen, das ist nicht jetzt meine Meinung, sondern ich glaube, jeder sieht das, dass sich einiges tut auf verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette. Wir stehen inmitten oder unmittelbar davor, wenn wir eben inmitten stehen, einer sich aufbauenden Nationswelle. Dabei werden Machtstrukturen aufgebrochen, neu definiert und Machtanschlüsse verschieben sich. Ich werde gleich auch meine Meinung dazu abgeben, wohin die sich verschieben. Das spielt vielleicht so ein bisschen an hier, Time ist ja vor ein paar Jahren, weil hier Man of the Year, wie es mal heißt, Person of the Year, da steht, yes, you control the information age, what comes to your world. Also sozusagen der Kunde, der Rezipient, der Nutzer, der spielt auf einmal hier auf einer anderen Klaviatur, der kann sich hier explizieren, der kann selber hier für ein paar tausend Euro einen Sender aufbauen, der kann eine Community aufbauen, im Prinzip war das prohibitiv teuer noch vor ein paar Jahren oder noch immer praktikabel, wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht. Das ist tatsächlich ein anderes Zeitalter. Hybrid-TV könnte hier die technische Grundlage sein, eben dieses Verwachsen zwischen der doch recht getrennten, noch ehemals gerecht getrennten Internetwelt und der eben Fernsehwelt. Und wir hatten, denke ich, einen Haufen mehr Dienste bekommen, eben on top of Content, das sind diese App-Struktur, App-Welt für Navigation, Versuche für Bewertung, vielleicht auch für das Zusammenführen von Usergruppen, das wird wahrscheinlich nicht das traditionelle Fernsehen völlig ablösen, das ist auch Quatsch, so zu argumentieren. Es wird, denke ich, eine Koexistenz geben verschiedener Konsumweisen oder auch was die Inhalte Erstellung angeht, Inhalte Verteilung angeht und auch was die Inhalte Perzeption angeht. Da denke ich, wird es einige Innovationen geben, auch Innovationen, die versuchen, den Rezipienten zu vernetzen. Und es wird auch einige Spieler geben, die, ich glaube, da schon ganz gut in der Pool-Position stehen, die diese Unternehmen externen Kreativpotenziale in einer Weise gut organisieren können. Man kennt das beim Wirtschaftslehrer unter dem Stichwort der Open Innovation und anderer Konzeptionen. Ich könnte jetzt da viele englische Begriffe aufziehen, die alle das gemeinsame Band haben, dass sich Unternehmen öffnen und versuchen, durch eine geschickte Öffnung und Moderation mit der Interaktion von Dritten Kreativpotenzial einzufangen. Auch das ist, denke ich, ein interessantes Bild und das wird hier in dem Kontext, in dem wir uns bewegen, zunehmend möglich. Aktuelle Facette, Sie können auch noch mitmachen. Gerade dieser Tage gestartet, Plattform bietet da bis zu 500.000 Dollar in Cash. Wenn man also hier tolle Applikationen für dieses Fernsehgerät hier von Samsung spricht, also Apps für den Fernseher von Samsung, und wenn Sie da auf die Webseite gehen, dann finden Sie da auch, wie man das machen kann. Das ist mit relativ wenig Aufwand, also man braucht nicht technische Expertise. Man muss programmieren können, man muss ein bisschen Ahnung haben von den Standards und so weiter. Das ist aber kein Hexenwerk. Ich denke, wir werden es bei uns in der Lehre einbauen, nächste Sommer in der Vorlesung Emerging Electronic Business, da werden wir, denke mal, ein paar Studenten da was entwickeln lassen. Das war dann der Wettbewerb schon vorbei, aber die Expertise wird aufgebaut. Zweite These, Nichtsichtbarkeitsparadox-These. Was den Paradox anmuten macht, ist die Überlegung und sagt, mit dieser ganzen Navigation, mit diesen ganzen Hilfsmitteln, ist es eigentlich leichter, sollte es leichter sein, Content zu finden, der mir Spaß macht, der mich interessiert. Und damit ist dieser Match von Angebot, gerade bei dieser Angebotsfülle, die wir haben und dem, was ich eigentlich nachfrage, müsste eigentlich viel leichter gehen, als vielleicht so in der Vergangenheit. Man könnte auch das Spiel umdrehen und sagen, dass womöglich selbst sozusagen gute Inhalte, da kann man sich dafür diskutieren, was das ist, aber ich lasse es mal so stehen, vermögen zunehmend schwierigere Zielgruppen finden. Warum ist es so? Wir haben ja mehrere Verteilwege, wir haben, und darauf komme ich dann nochmal eins drauf ein, wir haben sozusagen neue Gatekeeper auf Endgeräteseite, die womöglich auch diese Zufahrtswege zu Content auch beschneiden oder auch kontrollieren oder auch was verdienen wollen, oder wenn man zu diesem aktuellen Fall nimmt, der großen Fernsehanstalt in den USA und Google TV, da sieht man schon, dann kann es sein, dass der eine sagt, du kriegst aber mein Content nicht. Und da haben wir gesagt, dafür indiziere ich dich nicht, oder ich zeige dir gerne in den Suchlisten. Und da gibt es also einen ganz interessanten Machtkampf, der sich sicherlich nach der Marktposition auch richten wird, der eben auch dazu führen kann, dass bestimmte Inhalte womöglich nicht ihre Zielgruppen finden oder nicht so einfach finden. Es gibt da auch erste Indizien. Sie kennen das vielleicht, das ist schon ein paar Jahre her, das ist die Listing von BMW bei Google für ein paar Tage. BMW hat da angeblich ein bisschen faul gespielt, versucht die sozusagen Google ein bisschen zu übervorteilen mit eigenen Mitteln, dass man so möglichst weit nach oben kommt, wenn einer BMW eingibt. Das hat Google gemerkt und Google hat dann einfach schlichtweg gesagt, wenn man jetzt mal nach BMW eingibt, dann wird einfach BMW nicht mehr gelistet, zumindest nicht die Hauptpage. Und das ging dann auch durch die Presse.
Zumindest war dann BMW für ein paar Tage nicht sichtbar, wenn man so will. Oder das andere Beispiel ist, dass durch diese Programmbookings und durch diese andere Navigation, die vielleicht für uns neu ist, aber für die nachfolgende Generation eine Selbstverständlichkeit ist, wir gar nicht so sehr dieses Standard-TV oder sozusagen das, was wir vielleicht gewohnt sind, auch noch so wahrnehmen. Man hat hier erstmal hier Sponsor-Links und man hat hier irgendwelche Favoriten, die Sie vielleicht toll finden oder Ihre Community toll findet oder die irgendeiner, den Sie glauben, dass der vernünftige Filter ist, toll findet und das lassen sich entsprechend einspielen. Oder eben, es gibt ja noch weitere Empfehlungen von Dritten. Und ich habe mal die Frage ist, wer empfiehlt da eigentlich was? Ist das gebiased? Ist das irgendwie gesponsert? Ist das irgendwie klar, wer da was macht? Und interessanterweise auch, dass ich sehe eine Darstellung aus der Pressemitteilung von Fraunhofer, die jetzt auch hier Forschung betreibt, wie man solche Interfaces auch aufziehen kann. Da sieht man eben jetzt nicht die klassischen Programmmarken, die wir vielleicht noch so vordergründig im Kopf haben, sondern es gibt ganz andere, die hier gehört oder auch noch nie gehört wurden. Und das führt eben dazu, dass vielleicht so ein Standard-TV, was auch immer das dann auch sein mag, aber wenn wir sozusagen jetzt hier ein bisschen in die Geschichtskiste nach hinten gehen, tief reingehen, dann ist es eben nur eine der vielen Optionen. Und es ist eben nicht mehr die dominante Option. Inhalte gelangen vielleicht dann auch nicht mehr zu den intendierten Zielgruppen. So könnte man zumindest argumentieren aus Sicht der Leute, die Inhalte haben. Und es gibt vielleicht auch einen stärkeren Kampf der Informationsfelder, also sprich Zugang zu und Kontrolle über Content-Ressourcen und Rezipienten. Ich fülle es noch ein Stück aus, weil ich glaube, das ist auch eine Schlüsselentwicklung. Also hier die Nicht-Sichtbarkeits-Paradox-These. Content ist nicht mehr King. Fasst eigentlich das zusammen, was ich gesagt habe. Ich habe ja nochmal unsere einleitend aufgelegte Wertschöpfungskette, die sehr stark auch in der Diskussion, auch in der Literatur natürlich inhaltsgetrieben ist. Also wer Content hat, der ist eigentlich der König gewesen. Dieses Sprichwort kennen Sie auch. Insofern ist sehr viel auch heute noch bei guten Content und von der Vermarktung her ist das sozusagen der fokale Punkt der Wertschöpfungskette und dann richten sich mehr oder weniger alle nach oder man richtet die Wertschöpfungskette danach aus, ist sehr vereinfacht gesprochen und die wesentliche Aussage ist eben die, dass sich die Schwerpunkte, dieser sehr starke fokale Punkt vielleicht aufsplittert, zumindest in der Tendenz Richtung sozusagen hier Downstream Richtung Kunde, Rezipient geht. Und die Musik spielt womöglich, wenn man das beobachtet, zumindest meine Bewertung hier, diesen Mehrwertdienstebereich und vor allem den Endgerätebereich. Wie gesagt, die These ist provokant, weil wenn wir hier Content, wenn wir da kein Content mehr haben, dann kriegt das natürlich alles zusammen. Das ist klar. Also insofern, Content spielt schon eine Rolle, aber eben vielleicht nicht mehr die fokale Dominante, wie wir sie in der Vergangenheit gelernt haben, sondern spielt eher die Rolle, wer hat Zugang zu diesen Ressourcen, und er hat die Kontrolle darüber. Und zwar nicht nur über die Content-Ressourcen, sondern vor allem hier über die Neuhochdeutsche, die Eyeballs der Kunden. Also sozusagen von rechts wird Marktdruck und Wertschöpfungskonfiguration betrieben, weniger von links, so die These. Bei Zugang und Kontrolle über Rezipienten wird Dreh- und Angelpunkt. Und das ist schon ein anderes, fast anderes Paradigma als zu sagen, Zugang zu Kontrolle über Content ist sozusagen Dreh- und Angelpunkt der ganzen Dinge. Man könnte hier anführungszeichen auch bei denjenigen sagen, hört man eben vom Content in der Distribution Endgeld Rezipient. Das waren relativ gut kontrollierte, gekapselte Wertschöpfungsketten, die wird aufgebrochen und neue Marktspieler treten den Markt. Gar nicht so sehr beim Content, sondern sozusagen was on top of Content ist. Und da spielen Endgerätehersteller eine sehr interessante Rolle. Der Selbstständige hat das auch schon angedeutet. Und die formuliere ich mal eine These hoch, also eine Endgeräte-These. Wir haben sehr viele neue Spielarten. Wer denn sozusagen die Hoheit über das Wohnzimmer bekommt, die Hoheit über den Screen hier, über die Eyeballs, damit auch sozusagen Refinanzierungsmöglichkeiten aus Verwertungsseiten der Industrie, indem man irgendwas hier drauf streamt oder dass wir hier irgendwelche tollen Spielkonsolen haben oder die man eben auch mittlerweile über Internet irgendwelche Filme downloaden kann. Oder wir haben eben hier eine Anbindung ans Internet über WLAN oder irgendwelche Medienserver. Und das Bild ist gar nicht abschließend, sondern zeigen, dass dort momentan sehr, sehr viel Innovation, Geräteinnovation entsteht. Und der Schlüssel, die Bewertung, die ich hier mache, ist das praktisch die Kampf um die Hoheit
sozusagen wie Endgeräte funktioniert. Die sind Filter, Gatekeeper, die sind die Schnittstelle zwischen praktisch einerseits Rezipient, Kunde, Consumer auf der rechten Seite und eben hier, was sozusagen die eigentliche Content-Industrie angeht. Und wer eben hier gut dabei ist, der kann eben lenken und beeinflussen und der kann eben auch hier auch auf die Erlösform Einfluss nehmen. Sie sprachen ja hier, wurde schon erwähnt, dass Samsung sich dann eben überlegt, wenn sie bestimmte Inhalte ausspielt, dann wollen wir eben bei jedem Klick verdienen oder wollen bei jedem Stream verdienen. Das ist ein Bild, vor 5 oder 10 Jahren hat man gesagt, das ist überhaupt nicht auf dem Plan, das gibt es ein Endgerät, damit kann ich das anzeigen, das war es dann. Samsung war glücklich, dass sie ein Gerät verkauft haben. Jetzt kommt ganz anderes, ganz andere Geschäftsmodelle auf den Plan, Servicemodelle und eben auch andere werbefinanzierte Modelle womöglich, wo eben der Endgerätehersteller eine große Rolle spielt. Und man könnte jetzt noch ein bisschen dramatisieren, und da komme ich auch zum Schluss meines Vortrags, dass wir womöglich auch vom Endgerät, ein bisschen von der technischen Endgerät-Sicht auch noch weiter abstrahieren und sagen, es geht eigentlich um Screens. Es geht um praktisch, wie kann ich im Werbekontext die Eyeballs, wie kann man also die Aufmerksamkeit auf den Screen geben. Das kann alles kann ein Screen sein, auch wenn wir eine bessere Wand hätten, die uns anzeigt, ist ein Screen, ihre Uhr ist ein Screen, Mobile Device, der klassische Fernseher ist nur einer von vielen Screens. Und darum geht der Kampf, und darum geht es letztendlich hier dieses Schiff, dass man Zugang zu diesen Screens bekommen möchte und Kontrolle über den Rezipienten. Und das könnte zu einem, so könnte man postulieren, zu einem relativen Bedeutungsverlust führen. Also ich will jetzt nicht sozusagen schwarz-weiß malen und sagen, Content spielt hier keine Rolle, wo nochmal auf die These zu sprechen kommt, sondern es ist eben eine Verschiebung und damit ein relativer Bedeutungsverlust. Und jetzt kann man sich noch überlegen, wie kann sich das weiterentwickeln. Es könnte zu einer Verstärkung eines Trends führen, dass eben hier Content getriebene und strukturierte Wertschöpfungsstrukturen stärker in Richtung werbungsgetriebener. In dem Fall auch, wie ich dann dargestellt habe, auch stärker von dem Rezipienten kommen, respektive von dem, der nah am Rezipienten ist, der dort praktisch Zugang und Kontrolle hat, dass die praktisch von der Seite getrieben werden. Das sind vor allem die Werbungstreibenden sind natürlich auf dem Plan, die das vorantreiben. Die große Innovation kommt eben auch, deswegen hatte ich auch Google erwähnt, hier von den großen Marktspielern, weil da eben große Kuchen womöglich neu zu verteilen sind. Soweit meine Ausführungen, gerne Diskussionen und wir können sicher noch einiges bringen, aber ich will auch die Zeitleiste nicht zu sehr strapazieren. Auf jeden Fall vielen Dank erstmal für Ihre Aufmerksamkeit.